NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Am Mikrofon ist Verena Gonsch. Herzlich willkommen. Es war die Sensation dieser Woche und wird als Jahrhundertentdeckung der Physik in die Geschichte eingehen. Die Entdeckung der Gravitationswellen. Vor gut 100 Jahren hatte sie Albert Einstein am Rechenbrett prognostiziert. Jetzt endlich, nach jahrzehntelanger Messung, konnten sie nachgewiesen werden. Und natürlich bildet diese Nachricht den Schwerpunkt unserer Sendung. Außerdem noch, das Zika-Virus rückt näher, Hamburger Labor entwickelt weltweit ersten Schnelltest. Wir wissen nicht, wer da eigentlich kommt. Drei Institute starten erste Studie über Flüchtlinge in Deutschland. Leistungsgesellschaft formt Superkids, wenn Kinder kurz vor dem Burnout stehen. Und im Durchblicker eine Wohnung, die Krankheiten erkennen kann. Nun aber erst zu der Entdeckung der Gravitationswellen. Es ist die Sternstunde jedes Physikers und schon jetzt Anwärter auf den Nobelpreis. Gestern Nachmittag verkündeten Forscher zeitgleich in Hannover und Washington, dass sie endlich Signale von Gravitationswellen empfangen haben. Der Beweis für die Relativitätstheorie Albert Einsteins. Frank Rothelüschen über die Dimension der Entdeckung.
Ladies and gentlemen, we have detected gravitational waves. We did it.
Als die Macher des US-Detektors LIGO am Donnerstag die frohe Botschaft überbringen, ist die Erleichterung riesig. Die erste Gravitationswelle ist gefunden, endlich. Jahrzehntelang haben Forscher rund um den Globus danach gesucht, haben Rückschläge hingenommen und sich mit Fehlalarmen blamiert. Seit Donnerstag ist klar, sie sind keinem Phantom hinterhergejagt, sondern einem realen Phänomen. Ein Phänomen, das bereits Albert Einstein postuliert hatte, und zwar in seiner allgemeinen Relativitätstheorie, die das Genie 1915 präsentiert hatte. Damals eine physikalische Revolution, sagt Domenico Giulini, Physiker an der Uni Hannover.
Einstein erklärt die Gravitationswirkung dadurch, dass die Geometrie von Raum und Zeit selber am Geschehen teilnimmt.
Laut Einstein krümmt eine Masse den Raum und die Zeit um sich herum. Dadurch können seltsame Phänomene auftreten, so kann Licht von schweren Himmelskörpern abgelenkt oder sogar verschluckt werden. Alles Effekte, die die Physiker längst beobachtet haben. Nur ein Phänomen fehlte noch. Wenn man so will, Einsteins letzte Prophezeiung.
Die Gravitationswellen sind eine Konsequenz seiner allgemeinen Relativitätstheorie. Wenn man dann die Einsteinschen Feldgleichungen löst, fallen Gravitationswellen sozusagen automatisch heraus,
sagt Carsten Danzmann vom Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Hannover. Prallen irgendwo im Weltall zwei riesige Massen aufeinander, müssten sie winzige Dellen in Raum und Zeit schlagen. Ähnlich wie ein Stein kleine Kräuselwellen in einen spiegelglatten See schlägt. Die Dellen in der Raumzeit rasen dann mit Lichtgeschwindigkeit durchs All, so will es Einsteins Theorie. Auf einen ersten Hinweis, dass es diese Wellen tatsächlich geben könnte, stießen in den 70er Jahren zwei US-Astronomen, sagt der Physiker Luciano Rezzola von der Uni Frankfurt. Die Astronomen Russell Hulse und Joseph Taylor hatten ein System mit zwei Sternen entdeckt, die sich gegenseitig umkreisen. Als sie dieses System näher untersuchten, bemerkten sie, dass sich die beiden Sterne immer enger umkreisen. Einsteins allgemeine Relativitätstheorie bietet dafür eine Erklärung. Die Sterne kommen sich immer näher, weil sie Gravitationswellen aussenden und dadurch Energie verlieren. Dieses Ergebnis stimmte uns zuversichtlich, dass Gravitationswellen tatsächlich existieren. Also machten sich die Physiker auf, Gravitationswellen auch direkt aufzuspüren, und entwickelten eine raffinierte Apparatur. Das Prinzip? Zwei Laserstrahlen werden im rechten Winkel zueinander losgeschickt. Wo sie sich kreuzen, überlagert sich ihr Licht. Dadurch entsteht ein Hell-Dunkel-Muster. Wird nun einer der Strahlen von einer Gravitationswelle gestaucht, muss er einen kürzeren Weg zurücklegen und das Muster verschiebt sich, was sich äußerst genau messen lässt. Nur, um empfindlich genug zu sein, braucht es riesige Anlagen. Die größten stehen in den USA. Die Laserarme der beiden LIGO-Detektoren sind je 4 Kilometer lang. Deutlich kleiner ist GEO 600, ein Detektor bei Hannover, mit 600 Meter langen Laserarmen. Hier wurden die zentralen Messtechniken entwickelt, die LIGO in den USA nun zum Durchbruch verholfen haben.
Wir sind jetzt in dem Herzstück der Anlage. Hier ist die Luft nochmal besonders gefiltert.
Max-Planck-Forscher Hartmut Grote steht vor seiner Apparatur, auf der Nase eine klobige Spezialbrille, die vor starkem Laserlicht schützen soll.
Man sieht hier so graue Kessel, das sind unsere Vakuumtanks. Und in diesen Tanks haben wir Spiegel aufgehängt. Und zwischen diesen Spiegeln laufen Laserstrahlen hin und her und damit messen wir winzig kleine Abstände.
Das Messprinzip ist dasselbe wie bei LIGO in den USA.
Wenn so eine Gravitationswelle auf die Erde kommt, dann wird im Takt der Welle der eine Arm ein ganz bisschen kürzer und gleichzeitig der andere Arm ein ganz bisschen länger und im nächsten Zyklus der Welle wieder umgekehrt. Und diese Längenänderungsschwingung, die kann man messen als winzig kleine Helligkeitsschwankung.
Im Prinzip ein extrem genaues Lineal. Es misst Längenänderungen, die 10.000 Mal kleiner sind als der Durchmesser eines Atomkerns. Die Voraussetzung, eine rekordverdächtige Lasertechnik.
Wir müssen die ruhigsten und stabilsten Laser der Welt haben, die es in dieser Wellenlänge gibt, damit wir eben diese winzigen Längenänderungen besonders gut messen können.
Vor einiger Zeit haben Grote und seine Kollegen einen neuen Laser für die LIGO-Detektoren in den USA gebaut und damit geholfen, die Geräte empfindlicher zu machen. So empfindlich, dass sie nun die erste Gravitationswelle aufspüren konnten. Sie stammt von zwei schwarzen Löchern, die in großer Entfernung zur Erde zusammengestoßen sind. Schwarze Löcher sind winzig, aber unfassbar schwer, zigmal schwerer als die Sonne. Ihr Zusammenprall war so wuchtig, dass dabei, zum Glück für die Physiker, messbare Gravitationswellen entstanden. Ein Meilenstein für die Physik, meint Carsten Danzmann.
Dieses Signal ist eine glänzende Bestätigung der allgemeinen Relativität. Schöner hätte man es eigentlich nicht machen können, wie aus dem Lehrbuch.
Doch die Bestätigung von Einstein ist erst der Anfang, sagt LIGO-Direktor David Reitze.
What's really exciting is what comes next.
Das wirklich Aufregende kommt erst jetzt. So wie Galileo vor 400 Jahren das erste Teleskop zum Himmel richtete und damit das Kapitel der modernen Astronomie aufschlug, haben wir nun das Fenster zu einer völlig neuen Methode aufgestoßen, der Astronomie mit Gravitationswellen.
We're opening a window on the universe, the window of gravitational wave astronomy.
In ein paar Jahren wird ein regelrechtes Messnetz an Detektoren den Globus umspannen. Zu den beiden US-Instrumenten kommen Anlagen in Italien und Japan dazu. Dieses Messnetz soll dann mehrere Gravitationswellen pro Tag aufschnappen und den Forschern neue Details verraten über die krassesten Prozesse im Universum. Nicht nur über schwarze Löcher, sondern auch über Sonnen, die am Ende ihres Lebens explodieren. Und über sogenannte Neutronensterne. Das sind die düsteren Leichen von einstmal strahlenden Sonnen.
Man kann sich das vorstellen wie unsere Sonne, auf die Größe von 10 Kilometern im Radius zusammengepresst.
Sagt der Bremer Physiker Norman Gürlebeck.
Zum Teil wissen wir einfach nicht, was der Zustand der Materie ist. Das ist das Spannende von Neutronensternen.
Mit den Gravitationswellen wollen die Forscher nun neue Details herausfinden über die rätselhaften Sternleichen, sagt Luciano Rezzola aus Frankfurt.
If you look at the way neutron stars collide and merge,
schaut man sich die Gravitationswellen an, die beim Zusammenstoß zweier Neutronensterne entstehen, kann man herausfinden, wie diese Sterne im Detail zusammengesetzt sind. Es ist wie ein Fingerabdruck. Jeder Typ von Neutronenstern wird im Gravitationswellensignal einen anderen Abdruck hinterlassen. Und selbst vom Urknall dürften noch messbare Gravitationswellen durch den Kosmos geistern. Nun dürfen sich die Fachleute konkrete Hoffnungen machen, sie aufzuschnappen und spannende Einzelheiten zu erfahren, wie das Universum vor knapp 14 Milliarden Jahren geboren wurde.
Ein Beitrag von Frank Grotelüschen. Jahre hat es gedauert, um das in der Praxis zu bestätigen, was Albert Einstein 1915 in der allgemeinen Relativitätstheorie vorhergesagt hatte. Starke Explosionen im Weltall erschüttern die Struktur der Raumzeit. Es entstehen sogenannte Gravitationswellen. Gleichzeitig zur Pressekonferenz in Hannover fand gestern auch eine in Washington statt. Dort stehen nämlich die Laserstrahler, die die Impulse aufgefangen haben. Auch dort war der Jubel und die Freude riesengroß. Guido Meyer war für uns dabei.
We discovered gravitational waves from the merger of black holes.
Wir haben Gravitationswellen entdeckt, die beim Zusammenprall zweier schwarzer Löcher entstanden sind, so Gabriela González von der Louisiana State University im Presseclub von Washington DC. González ist die Sprecherin von LIGO, dem Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. Mit diesem Observatorium suchen die Amerikaner nach Gravitationswellen, nach Verkrümmungen der Raumzeit. Und so war der Applaus symptomatisch für die Anspannung, die sich bei den US-Forschern gelöst hat.
My reaction was, wow, I couldn't believe it.
Auch David Reitzer, der Chef von LIGO, konnte es zunächst nicht fassen. Wir versuchen hier Dinge zu messen, die nur ungefähr ein Tausendstel so groß sind wie ein Proton. Und das von einem Ereignis, das 1,3 Milliarden Lichtjahre entfernt stattgefunden hat. Bei diesem Ereignis handelt es sich um den Zusammenprall zweier schwarzer Löcher am südlichen Sternhimmel, ungefähr in der Gegend der großen Magellanschen Wolke, mehr als 1 Milliarde Lichtjahre entfernt. Während sie sich umkreisen, nähern sie sich einander an. Dabei werden sie immer schneller. Schließlich verschmelzen sie. Sie werden zu einem einzigen schwarzen Loch. Dies ist das erste Mal, dass die Fusion zweier schwarzer Löcher nachgewiesen wurde. Denn die Schockwelle, die bei der Fusion der beiden schwarzen Löcher entstanden ist, sie ist es, die das amerikanische Gravitationswellenobservatorium eingefangen hat. Jedes der beiden schwarzen Löcher hatte einen Durchmesser von etwas mehr als 150 Kilometer. Stellen Sie sich etwas vor, das 150 Kilometer groß ist, packen Sie die 30-fache Masse der Sonne dort hinein, beschleunigen Sie es auf die Hälfte der Lichtgeschwindigkeit und lassen es mit einem ähnlichen Objekt kollidieren. Genau das haben wir beobachtet. Bei der Fusion der beiden schwarzen Löcher gingen rund 3 Sonnenmassen verloren. So hoch war die Energie, die sich in Form von Gravitationswellen durch den Kosmos ausgebreitet hat. Wenn sie verschmelzen, lässt dieses Beben die Raumzeit zittern. Es entsteht eine Gravitationswelle. Mehr als 1 Milliarde Jahre lang wandert sie durch den Kosmos. Sie geht durch alles hindurch, durch jegliche Art von Materie, durch Sterne, bis sie auf der Erde ankommt. Sie dehnt und staucht den Raum, während sie vorbeizieht.
As these waves pass.
2 LIGO-Detektoren im Westen und im Osten der USA haben die vorbeiziehende Gravitationswelle im Abstand von 7 Millisekunden gemessen. Während ihrer Passage hat sie die Länge von 2 Laserstrahlen verändert. Minimal, nur um den Bruchteil eines Protondurchmessers, aber eben messbar. Und auch hörbar. Dieses Chilpen ist die Gravitationswelle ins hörbare Frequenzspektrum verschoben.
Now the storm was brief, 20 milliseconds.
Dieser Sturm dauerte nur 20 Millisekunden, aber beim Zusammenprall der beiden schwarzen Löcher ist eine Energie frei geworden, die dem 50-fachen der Energie entspricht, die alle Sterne im Weltall zusammengenommen ausstoßen.
Well, that's kind of a lot.
Auch der Astrophysiker Kip Thorne ist begeistert von dieser Entdeckung und hofft auf mehr, auf den neuen Forschungszweig der Gravitationswellenastronomie. Wo optische Teleskope, Röntgen- oder Radioastronomie nicht mehr weiterkommen, könnten künftig Gravitationswellen Hinweis auf ansonsten verborgene Ereignisse in den Tiefen des Kosmos liefern. Kollidierende schwarze Löcher werden nicht die einzige Quelle von Gravitationswellen bleiben, die LIGO entdecken wird. Wir werden solche sehen, die von rotierenden Neutronensternen ausgestoßen werden, von Neutronensternen, die von einem schwarzen Loch auseinandergerissen werden und von Neutronensternen, die miteinander kollidieren. Wir hoffen auch auf Gravitationswellen von Supernova-Explosionen. Und vielleicht gelingt uns sogar der Nachweis kosmischer Strings, gigantischer, massereicher Überbleibsel des Urknalls, die sich über weite Teile des Weltalls erstrecken. Diese kosmischen Strings sind bisher nur Theorie, aber das waren Gravitationswellen bislang auch.
Ein Beitrag von Guido Meyer. Ein nationales Forscherteam von Physikern in Washington und im niedersächsischen Hannover haben jahrzehntelang auf diesen Moment hingearbeitet. Dort im Albert-Einstein-Institut wurden die Gravitationswellen sogar als erstes beobachtet. Chef des Instituts ist Professor Carsten Danzmann. Ihn habe ich gefragt, was dort genau geschehen ist.
Ja, die beiden haben es natürlich nicht entdeckt, aber das ist menschlich ganz toll. Entdeckt hat es eine Computer-Online-Pipeline, die mit den Daten mitläuft und die ganze Zeit schaut, ob irgendwas drin sein könnte. Und immer wenn ein Kandidat kommt, und davon gibt es natürlich viele, dann wird ein Alert, eine Nachricht, eine SMS, eine E-Mail an die gesamte Kollaboration geschickt. Und wer immer dann wach ist, guckt drauf und schaut, ob das richtig was ist. Und das war in Amerika mitten in der Nacht. Aber hier bei uns war heller Tag. Und innerhalb von Minuten, nachdem das Signal reingekommen ist, sahen die beiden das auf dem Bildschirm und haben es erstmal nicht geglaubt. Denn es ist viel zu schön, um wahr zu sein. Auch bei mir hat es mehrere Tage gedauert, bis ich wirklich mich davon überzeugt habe, ja, das ist wohl wahr. Denn es ist so schön. Wir haben einfach Glück gehabt. So. Ja. Wir haben Glück gehabt, am ersten Tag, wo es passieren konnte, war gleich so ein dickes Signal da. Und nicht einfach gerade so, dass man lange diskutieren muss, ob das wohl richtig war, sondern weit über dem Rauschen, so dass man es mit bloßem Auge fast ohne Datenanalyse sehen kann.
Dieses Ereignis fand ja schon am 14. September statt. Warum haben Sie denn eigentlich so lange gewartet? Wir haben ja jetzt sozusagen schon Februar.
Na, weil man natürlich sorgfältig ist. Ehe man sowas ankündigt, muss man verstanden haben, was da genau passiert ist. Und dazu muss man insbesondere die Detektoren verstanden haben. Die sind ja vorher noch nie gelaufen. Sind ja völlig neue Instrumente. 5 Jahre lang waren die beiden LIGO-Interferometer ausgekernt und wurden umgebaut. Und dann zum ersten Mal funktionierten sie, dann weiß man noch gar nicht, wie die sich verhalten. Man muss das Rauschen dieser Detektoren verstehen. Und das braucht lange Datenserien, damit man quantitativ ermessen kann, was das bedeutet. Rauschen ist überall und Rauschen kann Signale hervortäuschen. Und da muss man lange zuschauen und gucken, mit welcher Wahrscheinlichkeit, welche Art von Signal in so einem Detektor auftritt. Und natürlich macht man alle möglichen Background-Checks und versucht zu gucken, ob nicht ein Zug durch den Detektor gefahren ist, ein Flugzeug abgestürzt ist, jemand gehustet hat und was alles. Es sind 100.000 Housekeeping-Kanäle, die einem über alle Eigenschaften des Detektors Auskunft geben und die müssen alle verglichen und geprüft werden. Und dann muss man sorgfältig sein und irgendwann hat man die Statistik verstanden. Und jetzt sind wir soweit, dass wir wissen, so ein Ereignis tritt höchstens einmal in 200.000 Jahren zufällig durch Detektorrauschen auf. Und ich glaube, das ist schon okay, das kann man veröffentlichen.
Wie haben Sie das geschafft, das so lange für sich zu behalten? Das ist doch total schwer, oder?
Das ist schon erstaunlich, da haben Sie recht. Denn es wussten ja am Ende etwa 1.000 Menschen in der Welt davon, dass dieses Ereignis da war. Und trotzdem haben alle geschwiegen, weil alle sich dessen bewusst waren, das schadet der Wissenschaft, mit halbgaren Wahrheiten an die Öffentlichkeit zu gehen und dann hinterher zu sagen, oh, schade, war eigentlich nichts. Man muss seine Arbeit in Ruhe machen und dann, wenn man es ordentlich gemacht hat, dann kann man auch darüber reden.
Und kann ich Ihnen jetzt schon zum Nobelpreis gratulieren, oder?
Nein. Wir sind ja nur Messknechte. So, über die Nobelpreise entscheidet das Nobelpreiskomitee. Und da wollen wir mal deren Arbeit nicht vorwegnehmen. Aber es wird Nobelpreise geben.
Was bedeutet denn jetzt diese Entdeckung für die Physik insgesamt?
Die Physik hat plötzlich eine neue Art der Astronomie gewonnen. Eine Astronomie, die uns Zugang zu einer Schattenwelt gibt, die dunkel ist. Dies war das gewaltigste Ereignis, das jemals beobachtet wurde. Und zwar um Größenordnungen intensiver als jedes andere Ereignis. Hier wurden innerhalb von Sekundenbruchteilen 3 Sonnenmassen verbrannt und in Strahlung umgesetzt. Aber es war dunkel. Kein optisches Teleskop, kein Radioteleskop, kein Röntgenteleskop hat irgendetwas davon gesehen. Und wenn schon das erste Ereignis, das wir sehen, aus dieser dunklen Schattenwelt zu uns spricht, wer weiß, was da noch alles draußen auf uns wartet. Jetzt geht's erst richtig los.
Und was sind die nächsten konkreten Schritte?
Arbeit, viel Arbeit. Wir müssen die Detektoren empfindlicher machen, denn natürlich wollen wir nicht nur alle paar Wochen so ein Ereignis sehen, sondern viele, jeden Tag. Aber da ist auch noch Luft drin, denn die LIGO-Detektoren sind noch etwa ein Faktor 3 von ihrer Designempfindlichkeit entfernt. Und das erfordert einfach Arbeit und Geduld. Aber das wird schon werden.
Hätten Sie gedacht, dass Sie das in Ihrer Berufskarriere erleben?
Ja. Ja, ich war immer davon überzeugt, dass wir früher oder später ein Signal sehen. Es war nur eine Frage, wann.
Soweit Carsten Danzmann, Professor am Albert-Einstein-Institut in Hannover und seit gestern garantierter Anwärter auf einen Nobelpreis. Diese Wette würde ich zumindest annehmen. Und damit endet unser Schwerpunkt über die Entdeckung der Gravitationswellen. Mehr dazu auch unter ndr.de/logo. Dort sehen Sie auch Grafiken der Gravitationswellen, damit Sie sich das Ganze noch besser vorstellen können. Logo, das Wissenschaftsmagazin von NDR Info. Die Musik in dieser Sendung kommt heute von Moblo, von der CD Live in Berlin. Das Zika-Virus hält die Welt in Atem. Der Erreger hat sich in Windeseile in großen Teilen Brasiliens verteilt. Reisende haben ihn in viele weitere Länder verschleppt. Weil die Symptome alles andere als spezifisch sind, kann nur ein Test wirklich Klarheit darüber bringen, ob ein Patient mit Zika oder einem anderen Virus infiziert ist, das Ausschlag, Fieber und Kopfschmerzen verursacht. Bislang gab es diesen Nachweis nicht einfach so zu kaufen. Eine Firma in Hamburg hat einen solchen Test entwickelt und vorletzte Woche auf den Markt gebracht. Joachim Budde hat das Labor in Altona besucht.
Weiße Ärmelschoner aus dünner Plastikfolie, blaue Laborhandschuhe. Dr. Stefan Oehlschläger bereitet sich auf die Arbeit an einem empfindlichen Test vor.
Man legt sich natürlich dann immer entsprechend die Schutzkleidung im Labor ein.
Er will Erbmaterial des Zika-Virus aufspüren. Kleinste Mengen seiner eigenen DNA würden den Test stören. Der Virologe entwickelt Tests wie diesen beim Hamburger Unternehmen Altona Diagnostics. Für das Zika-Virus ist es einer der ersten weltweit, die Labore einfach so kaufen können. Stefan Oehlschläger holt einen Beutel mit kleinen Plastikröhrchen aus einem Tiefkühlschrank.
Die Reagenzien werden bei minus 20 Grad gelagert. Also einmal das Röhrchen mit der blauen Kappe und einmal das Röhrchen mit der lilanen Kappe. Da sind zum einen die Enzyme drin, die benötigt werden, um diese Reaktion durchzuführen. Zum anderen aber auch eben die Reagenzien, die speziell für die Detektion von Zika-Virus notwendig sind. Also in der PCR nennt man das dann Primer und Sonden. Man kann im Prinzip anhand dieser Primer und Sonden steuern, welche Nukleinsäure man detektiert.
PCR ist die englische Abkürzung für Polymerase-Kettenreaktion. Mit dieser Technik lassen sich winzige Mengen von Nukleinsäuren, also von Erbmaterial, gezielt vervielfältigen, damit es sich nachweisen lässt. Und die Primer bestimmen, auf welche Abschnitte des Virenerbguts der Test anspringt. Das ist das eigentlich Knifflige bei der Entwicklung dieser Tests.
Also in diesem Fall guckt man sich halt an, was ist bekannt an Zika-Virus-Sequenzen. Es gibt also diese Genbank, da werden diese Sequenzen hinterlegt. Und dann schaut man sich an, im Vergleich zu anderen Viren, was sind spezielle Bereiche, die dem Zika-Virus eigen sind. Und diesen Bereich, den versuchen wir in der Patientenprobe wiederzufinden.
Stefan Oehlschläger nimmt eine Platte aus dünnem weißen Kunststoff, so groß wie eine Brotscheibe. Darin sind 96 kleine Mulden, in denen eine halbe Erbse Platz finden könnte. Geschützt in einem Kasten aus Plexiglas träufelt er in alle Vertiefungen genau 20 Mikroliter Testflüssigkeit, 2 Tropfen. In jede Mulde kann er jetzt einen weiteren Tropfen geben, der aus Blut- oder Urinproben von Patienten gewonnen wurde.
Muss ein bisschen aufpassen, dass man auch richtig getroffen hat.
Einige Mulden sind für Kontrollen reserviert. Damit können Labors überprüfen, ob der Test überhaupt funktioniert und ob er zuverlässige Ergebnisse liefert. Wenn zum Beispiel die Proben schlecht aufbereitet sind, schlägt der Test fehl.
Da gibt es durchaus Bestandteile drin, die diese Reaktion stören. Und wenn man die nicht komplett los wird, dann wird das die Reaktion inhibieren. Und dann würde aber auch die interne Kontrolle kein Signal geben.
Bei jeder Probe wechselt Stefan Oehlschläger die Spitze seiner Pipette. Es dauert ein Weilchen, bis alle Mulden bestückt sind.
Dann wird die Platte noch verschlossen mit so einer Klebefolie. Und dann gehen wir rüber ans Gerät und starten dann den Lauf.
2 Räume weiter stehen etwa 20 Geräte, die auch Laserdrucker sein könnten. Lauter verschiedene PCR-Automaten. Sie steuern die Vervielfältigung der Geninformationen und analysieren die Proben. Oehlschläger und seine Kollegen haben für all diese Fabrikate überprüft, dass ihr Test damit funktioniert. Ein Schubfach wie von einem DVD-Spieler zieht die Platte mit den Proben ins Gerät. Bislang waren solche Tests nur in spezialisierten Laboren wie denen des Bernhard-Nocht-Instituts für Tropenmedizin in Hamburg möglich. Die Forscher dort haben für ihren Bedarf selbst Tests entwickelt, doch die können sie nicht vertreiben. Dr. Jonas Schmidt-Schanasit leitet am Bernhard-Nocht-Institut die Virusdiagnostik. Er hält diesen Test für sehr sinnvoll.
Er ist in der Hinsicht wichtig, dass es also möglich ist, das Virus direkt im Blut oder an anderen Körperflüssigkeiten, also zum Beispiel auch Urin, zu detektieren. Und der Nachweis ist also sehr spezifisch. Das heißt, wenn der Test positiv ist, dann handelt es sich also mit nahezu 100% um eine Zika-Virus-Infektion. Das heißt, jetzt haben die Kollegen auch in Brasilien und weltweit die Möglichkeit, einfach einen kommerziellen Test zu erwerben, um eben die Diagnosen durchführen zu können.
Der Test hat allerdings seine Grenzen.
Der Nachteil bei dem Virus ist ja, dass es relativ schnell aus dem Blut verschwindet, also im Blut wahrscheinlich nur 2-3 Tage nachweisbar ist mit diesem Test. Und dann hat man auch die Möglichkeit, es im Urin länger nachzuweisen, wahrscheinlich so 3-4 Wochen nach Krankheitsbeginn.
Danach bräuchte es einen Test, der Antikörper aufspürt, mit denen das Immunsystem gegen das Zika-Virus patrouilliert. Doch solch ein Test fehlt bislang. Ölschlägers Firma bietet solche Nachweise nicht an. Dass der Test gerade jetzt auf den Markt gekommen ist, ist Zufall. Ein Jahr lang haben die Wissenschaftler bei Altona Diagnostics daran gearbeitet. Die Firma liefert an Analyselabore in Deutschland. Sie hat aber momentan besonders viele Anfragen aus Frankreich. Das Land hat mehrere Überseedepartements, in denen es die Mücken gibt, die das Zika-Virus übertragen. Das Unternehmen verschickt die Tests weltweit auf Trockeneis.
Gehen wir mal eben an meinen Computer.
Nach 2 Stunden ist das Gerät fertig. Stefan Ölschläger kann sich am Bildschirm ansehen, was die Analyse der einzelnen Proben ergeben hat.
Und da kann man auch als Laie schon relativ schnell erkennen, wo ein Signal ist und wo keins ist. Ja. Also das ist so das Bild von dieser Platte, also diese 96 Vertiefungen. In Rot jetzt markiert sind immer die Vertiefungen, in denen ich ein Signal gefunden habe. In Grün, die mir kein Signal gegeben haben.
Rot ist schlecht, Grün ist gut. Patienten in Deutschland, bei denen ein Verdacht auf eine Zika-Infektion besteht, können den Test über ihren Arzt machen lassen. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten für diese Tests übrigens bislang nicht.
Ein Beitrag von Joachim Budde.
Stay, or would you turn and walk away, or would you run and hide, or would you stay here by my side, 'cause this thing can't survive if we never speak our minds, and it can never thrive if we go down this particular way, no particular way, no particular way.
Die Flüchtlingsdebatte ist jetzt auch in der Forschung angekommen. 3 Institute, darunter das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW in Berlin, starten jetzt eine Befragung von Menschen, die im letzten Jahr nach Deutschland gekommen sind. Professor Jürgen Schupp vom DIW leitet diese auf 3 Jahre angelegte Studie. Ich habe ihn gefragt, was er denn eigentlich herausfinden will.
Der Wissensbedarf gegenwärtig sowohl in Politik als auch Wissenschaft, aber natürlich auch in der Gesellschaft, ist enorm. Wir wissen sehr, sehr wenig über die Menschen, die zu uns gekommen sind. Aus den Auszählungen der Register wissen wir lediglich die Altersstruktur, die Geschlechterverteilung und aus welchen Ländern sie zu welchem Zeitpunkt in Deutschland angemeldet wurden. Aber ansonsten über ihr Bildungsniveau, über ihr Bildungsvermögen, auch jenseits von zertifizierten Bildungsabschlüssen, wissen wir sehr, sehr wenig. Wir wissen sehr wenig bis hin zu gar nichts über ihre bisherigen beruflichen Aktivitäten im Heimatland. Und letztlich wissen wir auch wenig, ob sie dauerhaft eigentlich überhaupt beabsichtigen, in Deutschland zu bleiben oder ob sie nach einigen Jahren auch wieder zurückkehren wollen.
Also all diese Äußerungen aus der Wirtschaft oder aus der Politik, das ist ein großes Potenzial und die sind gut integrierbar, da gibt es große Bildungs- und Berufsmöglichkeiten, das war bisher also Stochern im Nebel, muss man sagen.
Ja, genau. Also es ist auf zumindest kein faktenbasiertes Wissen. Es ist Wissen, was wir aus der Vergangenheit haben, was wir sozusagen wissen über die Struktur auch der syrischen Bevölkerung, um Ihnen ein Beispiel zu geben. Also es wird vielfach über das vermeintliche hohe Anteil der unqualifizierten Syrer gesprochen und darauf dann Bezug genommen aus PISA-Erhebungen in Syrien, inwieweit die verallgemeinerungsfähig sind auf die Gruppe der aus Syrien Geflüchteten. Das ist eine große Fragezeichen. Das räumen diejenigen, die diese Studien dann für ihre Analysen nutzen, üblicherweise auch ein. Aber das ist dann nicht mehr in der Schlagzeile.
Und wie wollen Sie da jetzt vorgehen? Wie kann man sowas rausfinden?
Nun ja, wir versuchen wirklich eine vergleichbare Studie der Geflüchteten durchzuführen. Vergleichbar im Sinne, dass wir Indikatoren erheben, die wir auch bei bereits vor einigen Jahren nach Deutschland gekommenen Migranten oder Personen mit Migrationshintergrund eine Vergleichsgruppe haben, aber natürlich auch vergleichen können zur deutschen Bevölkerung. Also wir verwenden Indikatoren, die einen hohen Grad an Vergleichbarkeit zu unseren bisherigen Gruppen der Sozialstruktur der in Deutschland Lebenden haben und natürlich auch vergleichbar beispielsweise zu den Geflüchteten, die bereits in Deutschland leben und in Privathaushalten angekommen sind. Also aus einer Studie, die wir 2013 begonnen haben, damals über Zuwanderer der letzten Jahre, hatten wir auch eine Gruppe von etwa 10%, die zum Zeitpunkt ihrer Ankunft in Deutschland als Geflüchtete ankamen, aber es dann geschafft haben, wenn man so will, den ersten Schritt der Integration, nämlich in einen Privathaushalt zu schaffen. Über die verfügen wir bereits über Informationen und das ist natürlich dann auch eine gute Vergleichsbasis für die neue Gruppe der Geflüchteten.
Interviewen Sie auch die Geflüchteten oder geht das nur nach Papierlage?
Nee, wir versuchen wirklich sehr aufwendig, deshalb wird die Studie auch einige Zeit in Anspruch nehmen und in mehreren Etappen erfolgen. Mit geschulten Interviewern. Wir werden viel Aufwand betreiben, auch Übersetzer den Interviewern dann mit auf den Weg zu geben für die Kontaktaufnahme, aber letztlich auch für die Durchführung des Interviews. Die Fragebögen werden bilingual sein, sprich auch in der Heimatsprache übersetzt, plus mit Sprachbuttons versehen, sodass für diejenigen, die nicht lesen können, dann auch die entsprechende Frage im Arabischen vorgelesen wird.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben schon mal so eine Studie gemacht mit Geflüchteten. Was würden Sie denn sagen, was ist ein Erfolgsrezept für eine gelungene Integration? Konnten Sie da was identifizieren?
Naja, sicherlich die Qualifikation und das Sprachvermögen, also das Vermögen, sich in einigen Jahren dann auch zumindest grundlegende deutsche Sprachkenntnisse anzueignen. Und da sehen wir dann auch Differenzierungen, die sozusagen deutlich nicht so stark ausgeprägt sind im Vergleich zu Migrantengruppen, die beispielsweise aus Osteuropa gekommen sind, dass bei denen die Sprachkenntnisse deutlich höher sind und natürlich auch die Lese- und Schreibkenntnisse des Deutschen. Aber es ist alles andere, dass die Mehrheit komplett über keinerlei Sprachfertigkeiten verfügen würde, um sich nach einigen Jahren, wie gesagt, hier integrieren zu können. Also der Spracherwerb ist sicherlich die erste Etappe für die Integration sowohl in die Gesellschaft als vor allen Dingen auch in den Arbeitsmarkt. Und es kommen junge Menschen, die in der Regel auch den Wunsch haben, hier erwerbstätig zu sein und Geld zu verdienen.
Wir haben ja sozusagen die große Gastarbeiterwelle gehabt der Türken. Wir hatten in Bosnien die Flüchtlingswelle aus Bosnien in den 90er Jahren. Jetzt haben wir die Syrer. Wo sehen Sie da die deutlichen Unterschiede?
Nun ja, also bei den bosnischen Haushalten, auch da gab es quasi eine große Flüchtlingswelle seinerzeit. Aber der Unterschied war da, viele der damals Geflüchteten hatten Anker in Deutschland bei Familien, wo sie sozusagen zunächst mal zuziehen konnten. Also es war nicht der Bedarf an diesen großen Zahlen an Erstaufnahmeeinrichtungen, wo die Menschen erstmal warten, bis ihr Anerkennungsverfahren in die Gänge kommt. Also sie waren näher quasi gleich in die Gesellschaft integriert. Darin ist ein großer Unterschied, dass das jetzt eine Riesenherausforderung sein wird, sowohl den Rückstau der Erfassung und der Bearbeitung der Asylfälle in Angriff zu nehmen und dann auch einen Weg zu finden, aus diesen Erstaufnahmeeinrichtungen heraus in quasi weniger stark segregierte Wohnbereiche, wo sie sozusagen dann auch Kontakt zu anderen Bevölkerungsgruppen finden und natürlich auch Kontakt zu dem deutschen System, einschließlich dem Schulsystem, finden.
Das war Professor Jürgen Schupp vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Oh, Burnout ist eine längst bekannte Diagnose in der Arbeitswelt. Damit gemeint ist, dass Arbeitnehmer so erschöpft sind, dass sie ihren Aufgaben nicht mehr nachkommen können. Bei Kindern und Jugendlichen ist diese Beobachtung neu. Der Hamburger Psychiatrieprofessor Michael Schulte-Marquardt hat sie in seinem gleichnamigen Buch Burnout Kids festgestellt. Jetzt hat Michael Schulte-Marquardt ein neues Buch geschrieben mit dem Titel Super Kids. Ich habe ihn gefragt, wie er diese Kinder definiert.
Die Kinder von heute sind sehr viel reflektierter. Sie sind es gewohnt, einbezogen zu sein. Sie sind es gewohnt, gefragt zu werden. Sie können ganz andere Antworten geben, sind sozusagen vernünftiger, wenn man so möchte.
Sie bezeichnen diese Kinder ja auch als Superkids. Das sind ja nicht alle, sondern ein Teil. Wie würden Sie die definieren? Was macht die aus?
Ja, ich finde die Superkids, die auch tatsächlich in der großen Mehrheit sind und die mir jeden Tag begegnen, auch wenn sie mit ihren Themen sogar zu mir kommen, das sind die Kinder, die über sich selber sprechen können und über sich selber nachdenken können, in einer Art und Weise, die oft sehr, sehr berührend ist. Das sind Kinder, die Verantwortung für sich übernehmen, jetzt altersentsprechend nicht übertrieben. Und deswegen fällt mir zu denen immer nur dieses Wort ein, die sind einfach super.
Das ist in Ihrem Buch aber auch problematisch, nicht? Das sind ja die Kinder nicht selber, sondern eher die Eltern, die sozusagen auch zu Superkids machen. Was machen die Eltern?
Na, problematisch wird es dann, wenn Eltern denken, sie müssen aus diesen Superkids zum Quadrat machen, also sie müssten das noch steigern. Wobei ich auch eine Lanze brechen möchte für die Eltern, die zunächst mal nur sehr besorgt sind und sehr interessiert daran sind, dass was Gutes aus ihren Kindern wird. Und das ist ja heute nicht unbedingt ein Selbstläufer. Ein Kind entwickelt sich nicht von alleine. Das haben wir Eltern, sogar wir Kinder- und Jugendpsychiater, Eltern lange beigebracht, sondern guckt hin, überseht nichts, fördert ausreichend. Jetzt machen die das. Und jetzt werfen wir denen das sozusagen fast wieder ein bisschen vor. Insofern möchte ich schon eine Lanze brechen für die Sorge der Eltern und auch versuchen, sie in dieser Sorge abzuholen.
Sie sagen ja so schön, Bullabü war auch nicht das Paradies. Also viele dieser Eltern sind ja in den 70er Jahren geboren, wo man mittags noch rausging und irgendwann abends nach Hause kam. Und Sie sagen, das war gar nicht unbedingt so viel besser?
Na, ich warne immer ein bisschen vor dieser romantischen Idee, dass es in Bullabü alles so gesund und schön war, weil wenn man sich das unter heutigen Bedingungen anguckt, dann wären das Kinder, die wesentlich sich selbst überlassen sind und die man dann abends nur wieder einsammelt, glücklich, vermeintlich glücklich, aber mit zerschundenen Knien. Und das würde heute nicht ausreichen. Ein Kind braucht heute tatsächlich mehr Förderung, mehr Anleitung.
Das ist ja ein kleiner Schritt sozusagen zwischen gut begleiten und Helikoptereltern. Und was dann aus diesen Helikopterkindern wird, das haben Sie ja schon mal beschrieben in dem Buch Burnout Kids, also die sind dann völlig erschöpft. Wie kann man das als Eltern machen, dass es gut gelingt?
Na, ich plädiere sehr dafür, auf die Beziehung zu achten, statt immer nur zu denken, welche Erziehungsmaßnahmen muss ich als nächstes ergreifen. Und wenn es mir als Eltern gelingt, eine liebevoll fürsorgliche Beziehung zu meinem Kind aufrechtzuerhalten, dann sehe ich auch schneller, wie super mein Kind eigentlich tatsächlich ist. Und dann muss ich nicht unbedingt noch in den Chinesischkurs gehen, sondern dann kann ich vielleicht lieber schwimmen gehen oder lieber auf dem Teppich sitzen bleiben.
Können Sie noch mal ein Beispiel nennen für ein Superkid, wo es sozusagen gefährlich wird?
Naja, gefährlich ist es dann, wenn diese Kinder ja mindestens ein Musikinstrument, mindestens eine Sportart außerhalb der Schule haben, wenn das dann eine 50-Stunden-Woche ist. Wenn diese Kinder immer mit dem Gefühl leben, es reicht immer noch nicht. Oder Kinder, die mir sagen, wenn ich jetzt eine falsche Entscheidung treffe, dann ist sozusagen alles gelaufen. Und das sind die Kinder, denen man eigentlich primär mehr Selbstsicherheit wünschen würde.
Sie sind ja jetzt auch Psychiater und in Ihrer Klinik, was für psychische Auffälligkeiten haben diese Kinder, wenn sie dann vielleicht mal in 15 Jahren zu Ihnen kommen?
Na, wir haben sehr viel zu tun mit Depressionen, mit depressiven Erkrankungen. Wir haben sehr viel zu tun mit psychosomatischen Erkrankungen, mit Kindern, die viele Schmerzen haben, die Bauchschmerzen haben, Kopfschmerzen haben. Wir haben auch zu tun natürlich mit Jugendlichen, die sich ständig selber verletzen, Mädchen vor allen Dingen. Wir haben auch zu tun mit Jugendlichen, die nicht mehr weiter leben wollen. Aber wesentlich hat sich doch das Bild bei uns dahingehend gewandelt, dass wir mehr mit sogenannten internalisierenden Störungen zu tun haben als die externalisierenden. Es geht längst nicht mehr so sehr um Aggression, sondern es geht mehr, wenn, um die Aggression gegen sich selbst.
Ist das auch ein Zeichen der Leistungsgesellschaft? Also fang erst mal bei dir selber an?
Ich glaube, das ist also sozusagen ein Zeitgeistmotto, was wir durch die Psychologisierung, das meine ich jetzt gar nicht negativ, der Gesamtgesellschaft ja lernen. Also guck erst mal bei dir selbst, glaube ich, das ist etwas, was für Erwachsene auch oft gilt.
Und können Sie schon eine Veränderung feststellen? Also die jetzt 30-Jährigen sagen ja, sie wollen nicht mehr so hektisch leistungsorientiert leben wie ihre Eltern.
Diese Generation Y ist das, mit denen habe ich natürlich auch zu tun, weil ich auch junge Assistenzärztinnen an meiner Klinik habe. Ich finde tatsächlich, die sind mehr darauf fokussiert, auf sich selber zu achten. Und das finde ich auch gut so. Für die bin ich kein gutes Beispiel mit meinem Arbeitspensum.
Wenn Sie jetzt so sagen würden, jemand stellt für sich fest, ich habe ein Superkit, was wäre der erste Schritt?
Ja, der erste Schritt, also wenn es ein gesundes Superkit ist, dann heißt das einfach nur genießen, zufrieden sein, Spaß haben, überlegen, wie entstehen noch mehr Inseln der Gemeinsamkeit, in denen wir das genießen können.
Soweit Michael Schulte-Markwort, Psychiater am UKE und am Altona Kinderkrankenhaus in Hamburg. Superkids, das Buch von Professor Schulte-Markwort, ist bei Padloch erschienen und kostet 19,99 Euro.
Notizen aus der Wissenschaft.
Fast jeder dritte Mensch in Deutschland nutzt laut einer Studie sogenannte Fitness-Tracker zur Aufzeichnung von Gesundheitsdaten. Das ergab eine repräsentative Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom. Dabei setzen 18% auf Fitnessarmbänder, 13% auf Smartphones mit entsprechenden Apps und 6% auf Computeruhren. Mehr als 70 Jahre lang führten fossile Gliederfüßer aus dem französischen Quercy ein Schattendasein, weil sie äußerlich schlecht erhalten waren. Mithilfe der Synchrotronstrahlungsquelle ANKA am Karlsruher Institut für Technologie, kurz KIT, hat ein Forscherteam unter maßgeblicher Beteiligung der Universität Bonn nun die 30 Millionen Jahre alten Käferfossilien durchleuchtet. Die inneren Strukturen sind so detailliert überliefert, dass eine umfangreiche Beschreibung und eine Stammbaumanalyse der Käfer möglich waren. Die Ergebnisse dieser Studie sind nun in der Fachzeitschrift eLife erschienen. Überall liegt irgendwelcher Kram rum und in der Spüle stapelt sich das dreckige Geschirr. In einer derart unordentlichen Küche greifen Menschen verstärkt zu kalorienreichen Snacks, zeigt eine Studie der University of New South Wales im australischen Sydney. Detailergebnisse legen nahe, dass dieser Effekt mit einem Gefühl der fehlenden Kontrolle zu tun hat. Die Forscher präsentierten den Probanden zwei unterschiedliche Küchen. Die eine vollgestellt mit ungespültem Geschirr, die andere aufgeräumt und ordentlich. In beiden Räumen platzierten sie zudem frei zugängliche Schalen mit Keksen bzw. Karotten.
Das waren die Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Möglichst lange selbstbestimmt wohnen, das wünschen sich viele Senioren, aber auch kranke und behinderte Menschen möchten zu Hause leben, ganz ohne ständige Betreuung durch Pflegepersonal. Die eigenen vier Wände können dabei helfen, durch die sogenannte smarte Technik für betreutes Wohnen. Krankheiten wie Demenz oder Depressionen sind nämlich messbar. Davon sind Wissenschaftler vom Peter L. Reicherts Institut für medizinische Informatik an der TU Braunschweig überzeugt. Reporterin Carmen Beutzig hat sie in einer speziell eingerichteten Forschungswohnung besucht.
Der Herd ist an. Corinna Mielke vom Peter L. Reicherts Institut der TU Braunschweig nimmt einen Topf mit kochendem Wasser herunter und gießt mir und dem Projektleiter Reinhold Hauks, ebenfalls vom Peter L. Reicherts Institut, eine Tasse Tee ein. Die Herdplatte hat sich in der Zwischenzeit von ganz allein ausgestellt und das ist auch nicht die einzige intelligente Gebäudetechnik, die in dieser Braunschweiger Forschungswohnung für mehr Sicherheit und Komfort sorgt. Also es gibt auch noch Bewegungsmelder, das Licht schaltet sich von alleine ein und aus. Aber Herr Hauks, diese Technik ist doch nicht neu. Also sowas gibt's doch auch in anderen sogenannten smarten Wohnungen.
Sie haben recht. Das ist Standardtechnik, wenn Sie so möchten. Unsere Fragen sind die, wie können wir Technik für die Gesundheit der Menschen nutzen?
Das heißt also nicht, die Technik wird getestet, sondern Sie nutzen die Technik, um was genau herauszufinden?
Was wir hier in der Forschungswohnung haben, ist eine vernetzte Sensorik, die dann sozusagen die Alltäglichkeiten der Person messen kann, gegebenenfalls Veränderungen identifizieren kann. Und diese Veränderungen, die können wieder medizinisch relevant sein.
Das heißt also, es geht quasi um den ganzen Tagesablauf. Wenn ich mich nicht so verhalte, wie ich mich jeden Tag verhalte, ist irgendwas im Argen. Eventuell kann man auf Krankheiten schließen.
Richtig. Sie wissen, dass wir durch den demografischen Wandel einen deutlichen Anstieg der Altersdepressionen haben, gerade auch bei depressiven Phasen, nicht Wechsel von normalen Phasen zu depressiven Phasen, können wir über diese Sensorik auch, das ist jedenfalls unsere Hypothese, vermutlich sehr gut erkennen, dass ein Wechsel da ist. Was wäre, wenn beispielsweise Ihr Ernährungsverhalten ganz unregelmäßig wäre, dass Sie sich einfach tagelang nicht oder ganz unregelmäßig ernähren? Was wäre, wenn Ihr Schlafverhalten anders wäre? Frau Wojcik, lassen Sie mich einfach Ihnen mal die Wohnung zeigen und dann kann ich es vielleicht ganz gut erläutern. Jetzt sind wir gerade in der Küche. Wir gehen bitte mal ins Wohnzimmer rein. Sie können hier Bewegungsmelder sehen, wo wir Aktivitätenverhalten mitmessen können.
Also da sieht man jetzt hier an der Decke, sieht aus wie ein Rauchmelder. Daneben ist auch ein Rauchmelder. Das sieht so ähnlich aus in der Größe. Das ist hier so ein Bewegungsmelder.
Und damit könnten wir Aktivitäten erkennen. Wir gehen jetzt in das Schlafzimmer. Sie sehen hier ein Bett. Unter dem Bett ist ebenfalls Bewegungsmelder, sodass wir erkennen können, wenn eine Person aufsteht.
Da hinten. Ah, jetzt sehe ich. Das sieht aus wie ein Lichtschalter. Sitzt nur ein bisschen tief, also knapp über der Fußleiste. Und der erkennt, ob ich im Bett liege, ob ich aufgestanden bin. Ja, der ist nicht so aktiv. Ja, also ist ein Anzeichen für eine Depression.
Das könnte ein Anzeichen sein. Es wäre ein Segen für die Person und es wäre auch gut für die ärztlich-pflegerischen Handelnden, wenn wir viel früher diese Phasenveränderung erkennen könnten. Und wir sind überzeugt davon, dass es sich zumindest lohnt, Forschung zu betreiben. Unsere Hypothese ist, dass wir dieses erkennen können. Und das mit sehr kostengünstiger Technik.
Okay, dann zeige ich Ihnen mal kurz ein paar Sensoren im Bad.
Super, ich komme mal mit. Corinna Mielke und Reinhold Hauks gehen vom Schlafzimmer durch das Wohnzimmer, durch den Flur. Hier gehen auch gleich die Lichter an, ganz automatisch, wenn wir den Raum betreten. Jetzt sind wir im Badezimmer.
Genau. Wir haben zum Beispiel an sämtlichen Wasserstellen solche genannten Durchflusssensoren. Ich demonstriere das mal, wenn ich einfach das Wasser hier aufmache an Waschbecken, dann ist es so, dass das registriert wird und ich daran sehen kann, welche Wasserstelle wurde wann wie benutzt. Und wir können halt dadurch typischerweise das morgendliche Verhalten halt zum Beispiel aufzeichnen. Ich stehe aus dem Bett, gehe ins Bad, putze mir die Zähne, bin dann unter der Dusche und gehe zurück ins Schlafzimmer, um mich anzuziehen.
Noch wohnt ja hier keiner. Also es sind Möbel drin, aber ich habe keine persönlichen Sachen gesehen. Also wer liefert denn jetzt die Daten?
In den nächsten Tagen wird ein Student von uns einziehen.
Der liefert dann die Daten.
Und wir gucken dann einfach auf dem Computer uns diese Daten tatsächlich an und haben dort dann halt zum Beispiel diese Übersicht. Das heißt, während Sie hier durch die Wohnung gegangen sind, haben wir das aufgezeichnet. Sie sehen hier quasi einzeln wirklich, von welchem Gerät kommt jetzt dann tatsächlich welche Information. Also zum Beispiel hier sind dann die Deckensensoren, die was melden, inklusive Zeitstempel. Wir wissen also genau, wann hat die Aktion stattgefunden und können darüber sozusagen Verlaufsprotokolle erstellen und die Daten dann halt darstellen.
Also hier auf dem Bildschirm sieht man ja wirklich die Uhrzeit, wann ich welchen Raum betrete, ihn verlassen habe, wann ich auf der Toilette war, wann ich mir die Hände gewaschen habe, wann ich mir den Kaffee gekocht habe. Also es ist alles wirklich ganz präzise aufgeführt. Ist ja fast wie die totale Überwachung eigentlich.
Sie sprechen ein ganz wichtiges Problem an. Die zukünftige Versorgung wird mehr im privaten Umfeld sein. Damit besteht das Risiko, dass das private Umfeld öffentlich wird, nicht? Und dass wir sozusagen völlig transparent werden. Das gilt es zu vermeiden. Zum einen, indem man darauf hinweist. Wir weisen auch immer in Richtung Gesetzgebung darauf hin, dass diese Diskussion geführt werden muss. Das andere ist, Daten müssen diesen Raum nicht verlassen. Die Person muss bestimmen, ob die Daten bei der Person bleibt oder ob eine Person ihres Vertrauens dieses bekommt.
Ich kann selber entscheiden, was mit den Daten passiert.
Definitiv.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Der Durchblicker von Carmen Wojcik. Das war Logo, das Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Die Musik in der Sendung kam heute von Moblow, die CD heißt Live in Berlin und erschien beim Label Act. Mein Name ist Verena Gonsch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.